Wir schauen uns die Geschichte an, 1. Könige 19, die Verse 1 bis 8, die ich gerade gelesen habe. Eine so eine wertvolle Geschichte, die wir hier mit eingenommen werden. Ein Teil von einer Lebensgeschichte. Eine Lebensgeschichte, die gerade aus unseren Tagen auch sein könnte. Wir begegnen dem grossen Prophet Elia. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir ihm begegnen, hat er schon Unglaubliches mit Gott erlebt. Und ich sage Unglaubliches, weil es unseren Verstand bei weitem übersteigt. Der Elia hat Gott zum Beispiel darum gebeten, den Regen aufzuhalten. Und es hat ganze 3,5 Jahre nicht mehr geregnet. Der Elia ist wieder mit Gott in Kontakt gestanden. Und Gott hat es wieder regnen lassen. Ein anderes Mal hat der Elia darum gebeten, Gott möge Feuer vom Himmel senden. Ein Zeichen, dass es ihn wirklich gibt. Und Gott hat Feuer vom Himmel fallen. Aber im Kapitel 19 begegnen wir dem Elia total entmutigt und ihre Hoffnungslosigkeit. Und ich glaube, dabei kommt er uns ganz nach. Wer von uns ist nicht auch schon mal am Boden gsi, an einem Tiefpunkt entmutigt? Um die Geschichte ein bisschen besser zu verstehen, brauchen wir ein bisschen Vorlauf. Der Elia lebt ungefähr 800 Jahre vor Jesu Geburt und ist bis heute für uns Gläubige ein grosses Vorbild. Der Mann hat ein Vertrauen in Gott. Und es hat ihn beschäftigt, wie er gesehen hat, dass sein Volk nicht mehr von Gott wissen will. Das Volk hat Gott ganz auf die Seite geschoben und hat stattdessen andere Götter angebetet. Und darum hat der Elia sich gegen wieder ein Herz gefasst, hat zu seinem Volk geredet und sie ermutigt, zurück zu Gott zu finden. Und durch so grosse Zeichen und Wunder, wie zum Beispiel das mit dem Regen, hat Gott sich auch bewiesen und gezeigt. Und doch hat das Volk nicht hören und umkehren. Und gerade kürzlich hat Gott wieder so ein grosses Zeichen geschehen. Der Elia ist ganz allein. 450 Baalspropheten gegenübergestanden. Der Baal war einer von diesen Götzen, die das Volk jetzt angebetet hat. Einer gegen 450. Jetzt haben die 450 Priester und Baalspropheten natürlich zu ihren Göttern gebetet. Sie sollen Feuer vom Himmel regnen. Sie sollen sich zeigen, dass es wirklich gäbe. Und jetzt hat auch der Elia ganz alleine seine Hände gegen den Himmel gehabt und hat zu seinem lebendigen Gott gebetet. Ja, jetzt könnte man denken, nach aller Logik und Verstand ist ja klar, was passiert ist. Aber es war nicht so. Selbst wenn der Elia noch der einzigste Prophet war, der zu Gott gestanden ist, so hat Gott gehört und hat sich gezeigt und hat Feuer vom Himmel regnen. Die anderen Männer, die 450 Baalspropheten und Priester, haben auch gebetet zu ihren Göttern. Aber keine Antwort, kein Feuer, kein Zeichen. Was für eine Bestätigung und Beweis von Gott, dass er der lebendige Herr ist. Die Königin Isabel ist jetzt aber verrückt worden. Ihr habt es gehört im Text. Ja, hat sie es jetzt nicht sollen zum Nachdenken bringen? Nein, im Gegenteil. Sie ist verrückt worden auf Elia und hat ihm jetzt mit dem Tod gedroht. Sie hat ihm einen Boten geschickt. Heute würde man sagen, vielleicht hat sie ihm eine E-Mail geschickt oder ein WhatsApp oder einen eingeschriebenen Brief. Und dieser Bote hat jetzt ausrichten lassen, Elia, morgen um diese Zeit wirst du tot sein. Du bist ein toter Mann. Ja, was ist jetzt mit dem Elia los? Gell? Der Mann, der so viel mit dem lebendigen Gott hat erlebt hatte, so ein Vertrauen hatte. Jetzt läuft er davon. Fast 120 Kilometer weit flüchtet er. Ach, in den Süden, in die Wüste. Nur mehr fort von da. Angst. Wo ist jetzt sein Vertrauen zu Gott? Dort in der Wüste angekommen, ist er so erschöpft, er legt einfach unter einen Strauch und sagt zu Gott: Herr, jetzt ist genug. Ich mag nicht mehr. Ich will sterben. Er fällt in eine grosse Entmutigung. Heute würde man vielleicht sagen, in eine Erschöpfungsdepression. Und wir wollen uns fragen, wie hat es denn überhaupt so viel weit mit dem Elia kommen können? Und zweitens, was hat Gott da, um den Elia wieder zu stärken? In der Schlachterübersetzung steht: Und als Elia das sah, machte er sich auf, ging fort um seines Lebens willen. Es ist so ähnlich wie beim Petrus. Über das haben wir ja gerade kürzlich im Feiern mit den Kleinen miteinander nachgedacht, am 25. Februar. Dort haben wir auch davon gehabt, der Petrus, der auf dem See angefangen hat zu sinken, wo er den starken Wind und die grossen Wellen hat gesehen. Ja, ich glaube, es ist ja so. Wenn wir unseren Fokus auf unsere Schwierigkeiten legen und nur noch auf das, oh, wie schnell lassen wir uns verunsichern. Und wie schnell stellen wir uns dann in Gedanken gerade das Schlimmste vor. Wir sagen dem das Worst-Case-Szenario. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in dem bin ich ein Weltmeister. Und was ich mir dann oben für Gedanken mache. Und was, wenn? Und was, wenn? Und ich sehe oben gerade schon das Schlimmste vor mir. Und genau das macht jetzt der Elia auch. Er malt sich aus, was jetzt wird passieren, wenn die Königin mit ihren Truppen ihn doch noch findet und was dann wird geschehen. Das ist im Moment seine Perspektive. Er sieht nichts anderes mehr. Ja. Yeah. Und da dabei vergisst er doch ganz, dass ein anderer das letzte Wort wird haben. Nämlich der, dem er sein Leben anvertraut hat. Ja, ist Gott jemand überrascht über die Androhung von dieser Königin? Wie wenn Gott überhaupt nicht wüsste, was als nächstes würde geschehen und damit überfordert wäre. Wie wenn Gott müsste sagen: Oh, das ist mir jetzt in die Hose. An das habe ich jetzt nicht gedacht. Ja, stellt euch vor, Gott hat ja schon lange gewusst, dass es so wird kommen. Und er hat seine Wege und seine Pläne mit dem Mann. Komme, was wolle. Lasst uns festhalten, der Blick auf das Worst-Case-Szenario bedeutet, wir vergessen, wer der Herr von unserem Leben ist. Und ich glaube, da haben wir schon eine erste Ursache für eine Entmutigung in unserem Leben, die uns passieren kann. Die falsche Blickrichtung. Hey, Gott weiss doch, was in deinem Leben läuft. Und ihm ist nichts schwer. Und er hat immer einen Weg für dich. Und dann lesen wir weiter im Vers 3. Er machte sich auf, lief um sein Leben. Er kam nach Beersheba, das ist eine grosse Stadt in Juda, und ließ seinen Diener dort. Also offensichtlich hatte er einen Diener, einen Mann, der ihm geholfen hat in seinen Aufträgen. Hey Elia, was bist du jetzt am Machen? Gell, es gibt Zeiten, wo wir für einen Moment alles hinter uns lassen und ganz alleine in die Stille vor Gott kommen, um Gott zu suchen, um zu hören. Aber das ist nicht das, was der Elia jetzt da macht. Er geht nicht in die Stille, in die Wüste, um Gott zu suchen und Gott zu hören und um Rat zu holen. Er geht in die Stille und sucht seinen Tod. Er hat aufgegeben, er mag nicht mehr. Es ist genug, ich will sterben, sagt er. Ja, was der Elia jetzt da macht, ist, er schneidet sich ab. Er schneidet sich selber ab von allen, allen und allen, die jetzt ihm eine Hilfe und ein Segen sein könnten. Er geht in die Isolation. Und gell, wir verstehen ihn doch. Geht es uns nicht manchmal schon so? Wenn wir entmutigt sind, wenn wir müde sind, erschöpft und vielleicht auch depressiv, dann suchen wir doch nicht extra noch Gemeinschaft in den Leuten, sondern ziehen uns doch auch zurück. Lass mich allein, ich will niemandem sehen. Und so geht es jetzt in Elia. Wenn wir davon wissen, dass jemand so in einer Entmutigung, in einer Hoffnungslosigkeit inne ist, so will man sie aber trotzdem nicht alleine lassen. Wir wissen nicht über ihn, um das kann es nicht gehen. Aber wir wollen Zuneigung geben. Sie brauchen Liebe in diesem Moment. Keine Vorwürfe, wenn wir ihnen machen, weil sie jetzt schwach sind. Keine Vorwürfe, sondern Liebe, Liebe und nochmal Liebe. Es braucht meistens gar nicht viel Wort, aber es braucht von uns Zeichen und Taten von Liebe. Ich bin da. Ich habe dich gern. Und ich glaube, da haben wir eine nächste Ursache entdeckt, wie es beim Elia so weit kommen konnte. Einsamkeit. Die Isolation. Wir gehen zum Vers 4. Da sind wir wirklich beim Tiefpunkt. Er sagt, Herr, jetzt ist genug. Ich lege jetzt einfach her und warte auf das Sterben. Ich bin nicht besser als meine Väter. Aha, über das denkt er also nach. Ich bin nicht besser als meine Vorgänger. Das klingt doch eigentlich zuerst noch, ja, noch nobel, oder? Selbstkritisch können sein, sich nicht wollen besser machen als die anderen. Aber bei Elia steckt noch etwas anderes dahinter. Der Elia schaut nur auf das, was er gemacht hat oder eben nicht konnte. Er hat versagt in seinen Augen. Er hat es auch nicht geschafft, das Volk wieder in die Nähe von Gott zu bringen. Und er wollte es doch besser machen. Er wollte doch erfolgreicher sein als seine Vorgänger. Etwas besser machen ist nie verkehrt. Antrieben von Gott zu guten Werken. Aha, aber antrieben von Gott zu guten Werken. Und es scheint, als sei der Elia am Schluss nur noch antrieben von sich selber. Und ich will, und ich muss, und ich kann. Und hat seine Leistung gemessen. Und hat es nicht geschafft. Und hat versagt. Und wird bitter enttäuscht von sich selber. Auch das kann eine Ursache sein, warum wir in so eine Entmutigung fallen können. Enttäuscht von uns selber. Ich wollte es doch zeigen, dass ich es kann. Ich wollte doch zeigen, dass ich eine gute Mutter bin, sagt vielleicht jemand. Ich wollte doch zeigen, dass ich ein guter Ehemann bin. Ein guter Vater. Ein guter Manager. Ein guter Schüler. Aber gell, das ist ja so. Wenn wir uns nur noch auf uns selber verlassen und die Kraft immer nur von uns selber muss kommen, früher oder später fallen wir auf die Nase und werden von uns selber enttäuscht. Und darum sind wir doch Christen und folgen Christus hinterher, weil er unsere Quelle ist, weil wir bei ihm alles können abholen können, was wir brauchen. Ermutigung, Kraft, Perspektive, Freude, Geduld. Das ist der Unterschied. Das können wir mal mehr und mal weniger. Aber wir müssen nicht die ganze Kraft aus uns selber rausquetschen, bis wir nicht mehr mögen. Also, enttäuscht sein von sich selber kann ein Grund sein für Entmutigung. Ein vierter Grund ist offensichtlich bei Elia. Es ist überanstrengend. Wo der Elia den Strauch in der Wüste erreicht, ist er völlig ausgelaugt. Er kann nur noch herlegen, er rührt sich nicht mehr. Seine innere Anspannung von den letzten Tagen, Wochen, Jahren sogar, war so enorm gewesen. Und jetzt hat er schlussendlich auch noch nach dem Marsch seine körperliche Kraft verbraucht. Er legte sich hin und schlief unter dem Strauch. Hast du auch schon mal so etwas erlebt? Vielleicht eine innere Überanstrengung? Oder eben auch eine äußere? Das kann auch heissen, wenn das über längere Zeit geht, nicht mehr schlafen. Und genau dort wird die Bibel so wunderbar praktisch. Die Bibel ist nicht einfach nur geistlich und spirituell, sondern sie sagt uns, hey, wenn du dich über längere Zeit so überanstrengst, kommst du viel mehr in Gefahr rein vor einer Entmutigung. Und wie reagiert jetzt Gott? Macht er Elia Vorwürfe? Nein. Zweierlei. Erstens, er lässt Elia schlafen und schlafen und schlafen. Denken wir doch daran, oh, wie gönnt uns Gott auch unsere Ruhe? Wie hat er uns den 7 Tag, den Ruhetag, doch geschenkt nach der Schöpfung? Wir sollen ruhen. Auch er hat geruht. Ja, halten wir das ein? Gott zur Ehre, uns zu lieb. Als ein Geschenk, das wir dürfen annehmen, ausruhen. Und nach einem ersten wunderbaren Schlaf kommt jetzt Gott selber zum Elia und sucht ihn auf und sagt, Elia, und jetzt ist die Zeit, dass du etwas isst. Und so geht es nachher auch weiter. Er tut schlafen, essen, schlafen, essen. Und ich glaube, wenn jemand von uns das schon mal erlebt hat, dass man so tief nieder ist mit der Kraft, ist das das Einzige, was der überhaupt noch zählt. Essen, schlafen, essen, schlafen. Ruhe dich aus, tu dich stärken, ruhe dich aus, tu dich stärken. Gott hat noch Pläne gehabt mit dem Elia. Aber Gott hat von Elia nichts Übermenschliches erwartet. Und genauso ist es so bei uns. Er hat Pläne mit dir. Und er erwartet von dir nicht, dass du Übermenschliches kannst leisten. Er kennt doch unsere menschlichen Grenzen. Und er sagt auch zu dir immer wieder, schau zu deiner Gesundheit. Schlaf und tu essen. Schlaf und tu dich gut ernähren. Das ist unser Gott. Oh, wie wunderbar praktisch ist unser Gott. Er ist nicht nur ein Gott vom Geist und vom Übernatürlichen, sondern er sieht ganz real auch unsere Bedürfnisse. Ja, ich glaube, jetzt haben wir verschiedene Gründe, ein bisschen herausschälen, warum der Elia so tief konnte sinken. Lehren wir doch daraus auch für unser Leben, damit wir vor so einer, ich sage dem, Ginsterstrauch-Erfahrung. Oder die Bibelübersetzungen sagen auch, es sei ein Wacholderstrauch gewesen. Vor so einer Wacholderstrauch-Erfahrung bewahrt bleiben. Oder sie können überwinden. Wir werden dann entmutigt oder stehen dann besonders in einer Gefahr, wenn wir nur noch auf das schauen, wo Menschen uns Böses wollen. So wie der Elia, er hat nur noch das gesehen. Worst-Case-Szenario, nichts anderes mehr. Wir stehen dann in der Gefahr, wenn wir uns in unser Schneckenhaus zurückziehen. Völlig abkapseln, obwohl das meistens die erste und natürliche Reaktion ist. Wir werden dann entmutigt, wenn wir nur noch auf das schauen, was wir nicht geschafft haben, was wir aus unserer Sicht versagt haben. Und wir stehen dann in einer grossen Gefahr, wenn wir unser körperliches, aber auch innerliches Wohlbefinden vernachlässigen. Gell, das ist nichts Neues. Das kommt in unseren Tagen ja immer wieder, je mehr. Und das sagt sogar schon die Bibel. Ja, und was hilft es dir jetzt im Gegensatz dazu, wieder aufzustehen oder prophylaktisch gar nie so weit müssen zu kommen? Zu uns schauen, unsere Seele stärken, Ruhe. Und dann brauchen wir gute Nahrung. Gute Nahrung tatsächlich für unseren Magen. Das tut nicht nur unserem Körper wohl, sondern auch unserer Seele. Und dann finden wir noch etwas, wo Elia schlussendlich wirklich hat aufgeholfen hat, wieder aufzustehen. Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Das ist es, was nach dem Schlaf und nach dem Essen ihm wieder wirklich einen Auftrieb gegeben hat. Wir haben einen Gott, der aufsucht, der uns aufsucht. Darum gibt es ja das Wort Heimsuchung. Er kommt zu uns heim, er will uns nach sein. Und das lesen wir bereits im Psalm 34. Dort steht, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Lassen wir uns auch auf das ein. Wir kommen zum Schluss dieser Botschaft. Entmutigt werden wir dann, wenn wir auch die Hoffnung auf unseren Herr und Gott verlieren. Und sagen, es war alles für nichts. Ich habe so lange geglaubt und es ist nichts passiert. Und Elia hat sich auch gesagt, für was habe ich mich all die Jahre so viel für den Herr eingesetzt? Es geht niemand mehr, weder mir selber, der noch an Gott glaubt. Es war alles, heute würde man sagen, für die Katze. Wisst ihr, was ein paar Verse später steht? Vers 18. Gott hat zu Elia gesagt, Elia, ich will übrig lassen 7'000 Menschen in deinem Volk, alle die, die ihre Knie nicht beugt haben vor den falschen Götzen. Hast du die gesehen? Tatsächlich. Da ist ein Rest von Menschen. 7'000 Leute. Die sind nicht vom Weg abgekommen. Die sind Gott treu geblieben, wie er. Aber der Elia hat sie ja gar nicht mehr gesehen. Er hat nur noch die Schlechten gesehen. Und dabei nicht erkannt, was Gott im Hintergrund alles gewirkt hat, auch durch ihn durch. Das ist oft auch in unserem Leben so. Amen. Wir hören das Zwischenspiel von der Flöte.